Wie pflanzt man eigentlich einen Apfelbaum aus einem Kern? Und dann habe ich bei mir zu Hause einen Blumentopf gehabt und dort einen Apfelbaum gezogen. Das Gleiche haben wir als Familie mit einem Avocadokern und mit einem Zitronenkern gemacht. Und unseren Zitronenbaum haben wir immer noch bei uns im Wohnzimmer stehen. Also wer mal zu uns zu Besuch kommt, der kann dieses kleine Wunder bewundern. Also es ist immer wieder beeindruckend, wie aus einem ganz kleinen Kern oder einem Samen etwas hervorkommt, etwas entspringt. Und für mich ist das wie ein Wunder, also sozusagen wunderbar. Nach Jesu Auferstehung zeigte sich Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern. Wir haben es eben schon von Julia gehört. Und es gab verschiedene Begebenheiten, die in der Bibel bezeugt sind. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 steht, dass Jesus seinen Jüngern vom Reich Gottes erzählte innerhalb dieser 40 Tage. Das kommende Reich Gottes, das Himmelreich, ist die Kernbotschaft von Jesus gewesen. In den Evangelien gibt es ungefähr 69 Stellen, wo allein vom Reich Gottes oder vom Himmelreich gesprochen wird. Jesus erzählte mehrere Gleichnisse darüber, wie man sich dieses Reich bzw. dieses Himmelreich vorstellen solle. Eines davon hat mit einem Samen zu tun, aus dem ein Baum hervorgeht. Und das andere hat was mit Sauerteig zu tun. Und ich lese jetzt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 13 die Verse 31 bis 33 mal vor. Wer seine eigene Bibel dabei hat oder auch eine elektronische Bibel, kann gerne mitlesen in seiner Übersetzung, die er bevorzugt. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm, unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Wir haben hier zwei Gleichnisse vorliegen, die das Himmelreich beschreiben sollen. Jesus spricht im ersten Gleichnis, dass das Himmelreich vergleichbar sei mit einem Senfkorn. Und hier wird, so wie ich finde, das wunderbar oder dieses Wunder beschrieben, wie aus einem winzig kleinen Samen ein großer Baum wächst. Im zweiten Gleichnis wird das Himmelreich mit einem Sauerteig verglichen. Diese geringe Masse wird einer größeren hinzugegeben und da vermengt. Und dabei vollzieht sich eine Wandlung, denn der ganze Teig wird durchsäuert. Und das sind zwei einfache Bilder, wirklich einfache Bilder, die Jesus hier nutzt, um seinen Hörern das Himmelreich zu verdeutlichen. Und weil die Bilder so einfach sind, weil sie noch so nachvollziehbar sind, nicht so theoretisch, kann jeder zunächst sagen: Das habe ich verstanden. Selbst Kinder können dazu ihr Ja geben. Denn wie im Kindergarten schon es viele machen, sie sehen Kresse. Oder meine Kleine ist im Waldkindergarten und sie sieht immer wieder, wie kleine Bäume schon hervorsprießen aus der Erde. Demnach kann jeder über solche Bilder eine Ahnung davon bekommen, was im Eigentlichen gemeint ist. Nur bleibt es eine Ahnung, wenn man diese Gleichnisse nicht deutet. Ohne eine Deutung wird es zu keiner richtigen Erkenntnis kommen. Man muss also darüber nachdenken, was damit gemeint ist, wie das im wirklichen Leben auch auszusehen hat und was das für mich ganz praktisch bedeutet. Wer ist also der Mann, der den Samen pflanzt oder die Frau, die den Sauerteig untermengt? Wer oder was ist der Samen? Wie wächst der Baum? Wer sind die Vögel, die im Baum nisten? Wer oder was ist der Sauerteig? Und wer oder was ist das Mehl? Wie geschieht die Durchsäuerung? Was ist eigentlich mit Himmelreich gemeint? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn man dieses Gleichnis auch deuten möchte. Man könnte ja jetzt entgegenbringen, dass das ja ganz eindeutig sei. Aber ist es wirklich für jeden klar und eindeutig? Selbst seinen Jüngern hatte Jesus Gleichnisse im Nachhinein auslegen müssen, weil sie sie nicht verstanden haben. Seinen engsten Vertrauten, die mit ihm ständig unterwegs waren, haben es letztendlich nicht alles verstanden, was Jesus mit Gleichnissen ausdrücken wollte. Man beschäftigt sich auch hier in der Gemeinde mit vielen Dingen und man hört vieles. Aber irgendwann kommt man mal an einen Punkt, dahinter fragt man gar nicht mehr so richtig und man nimmt es nur noch an. Man hat es so serviert bekommen und verspeist es. Es ist so präsentiert und man denkt, man hat es verstanden. Und das Ganze fliegt dann auf, wenn man eine Nachfrage bekommt. Kinder sind da ja ganz Spezialisten drin, wenn diese ganzen Warum-Fragen kommen und man als Elternteil dann plötzlich ins Stocken kommt. Ich habe diese Gedanken oder diese Ahnung von dem, was ich dachte, ich habe es verstanden, noch gar nicht in Sprache gebracht. Und ich kann mich gar nicht ausdrücken. Kinder fragen, warum, warum, warum? Und so ist das halt auch mit dem Inhalt der Bibel. Interessierte Menschen, seien es nun jetzt die Kinder, die warum fragen, oder auch Erwachsene, die uns entgegenkommen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, wenn die mal einfach nachfragen, dann müssen wir Antwort stehen können. Und in solchen Situationen merkt man vielleicht erst, dass man diese Dinge, die man glaubt zu wissen, gar nicht in Worte fassen kann. Man ist praktisch sprachlos oder man stammelt sich langsam etwas zusammen. Als ich studierte, hatten wir einen Dozenten und der wollte, dass wir immer ein Exzerpt von dem schreiben, was wir an Aufsätzen als Hausaufgabe gelesen haben. Ein Exzerpt ist sozusagen eine relativ große, ausführliche Zusammenfassung von dem Aufsatz. Und er hat es aus dem gleichen Grund gemacht, wie ich gerade versucht habe zu erläutern. Denn erst wenn wir wirklich in unseren eigenen Worten das versprachlichen, haben wir es auch verstanden. Es bleibt dann keine Ahnung mehr, sondern es ist eine Erkenntnis geworden. Wenn wir es einfach nur lesen, dann haben wir vielleicht wirklich nur eine Ahnung von dem bekommen, aber wir können es nicht wiedergeben. Es ist zu keiner bewussten Erkenntnis geworden von uns. Kein wirkliches Wissen. Also wer ist nun was und was ist nun wer? Jesus vergleicht das Himmelreich mit zwei Vorgängen. Beim Matthäusevangelium steht Himmelreich. Und wenn man die Parallelstellen aus dem Markus- und Lukas-Evangelium nachschlägt, wird man feststellen, dass dort Reich Gottes steht. Also, dass da ein anderer Begriff gewählt wird. Aber mit Himmelreich und Reich Gottes ist eigentlich das Gleiche gemeint. Das Himmelreich ist nicht nur, wie beim ersten Gleichnis beschrieben, ein Senfkorn. Es ist nämlich der ganze Vorgang. Der ganze Vorgang, der im Gleichnis beschrieben wird, ist das Himmelreich. Also das Himmelreich ist nicht nur der Senfkorn, sondern auch das Aussehen, das Wachsen, der Baum und das Wohnen der Vögel. Das alles zusammen ist das Himmelreich. Auch beim zweiten Gleichnis ist das Reich Gottes nicht nur der Sauerteig, sondern alles insgesamt. In den Gleichnissen kommt jeweils eine Person vor, ein Mensch und eine Frau. Jesus war so freundlich und hat ein Gleichnis kurz vorher im gleichen Kapitel ausgelegt. Und aufgrund dessen ist es schon mal einfach, die Person zu bestimmen. Der Mensch und die Frau ist der Menschensohn. Und der Menschensohn ist eine Bezeichnung, die Jesus für sich selbst nimmt. Wenn er also von Menschensohn spricht, meint er sich selbst, ganz persönlich. Und bei dem Menschensohn handelt es sich um eine übermenschliche, himmlische Gestalt, wie sie auch im Alten Testament beschrieben wird. Und diese Gestalt wird von Gott die Weltherrschaft übertragen bekommen. Wie diese Herrschaft anbricht und wie sie aussieht, wurde von den Menschen damals unterschiedlich gesehen. Man hatte von dieser Herrschaft unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Bilder sich ausgemalt. Jesus ist also dieser Menschensohn, der die Herrschaft von Gott bekommt. Er ist also derjenige, der das Himmelreich bzw. das Reich Gottes regiert. Viele haben sich vorgestellt, wenn das passiert, dann ist es einfach da. So, bam, Gottes Herrschaft ist da und es ist mit einem Schlag alles anders. Jesus hingegen behauptet etwas anderes. Es fängt klein an. Er vergleicht es mit einem Senfkorn. Wenn man ganz genau sein will, dann ist das Senfkorn in Wirklichkeit botanisch gesehen gar nicht das kleinste Samenkorn. Aber im Orient war der Begriff eine Redensart für etwas, was ganz besonders klein ist. Die Juden sprachen zum Beispiel von einem Blutstropfen, klein wie ein Senfkorn. Oder wenn man das Gesetz geringfügig übertreten hat, hieß es, sein Vergehen sei so klein wie ein Senfkorn. In Palästina wuchs so ein Korn zu einer beachtlichen Größe heran. Aus so einem Korn kann ein Baum bis zu 4 Metern wachsen. Für mich ist das immer unglaublich, dass aus so etwas Kleinem etwas Riesiges wird. Und wir kennen vielleicht so die Gläser mit den Gewürzgurken, wo diese kleinen gelben Körner drin sind. Das sind ja die Senfkörner. Aus sowas wächst ein 4 Meter großer Baum. Das ist nicht vielleicht so groß wie unsere Osterkresse, die wir gewöhnlicherweise vielleicht mal so anpflanzen. Ihr jetzt nicht, wir vielleicht. Aber es ist schon erstaunlich, dass aus etwas Kleinem etwas erwächst. Sei es nur ein paar Zentimeter oder halt ein paar Meter. Nun haben wir auch noch das Bild vom Sauerteig. In einem Sauerteig sind verschiedene Bakterienkulturen drin, die eine Gärung nun verursachen. Also es entstehen Gase. Ich sage immer zu meinen Kindern, um das denen einfach zu verdeutlichen, die Bakterien pupsen. Das ist etwas, das verstehen die. Also es entsteht etwas, das sind die kleinen Bläschen. Man kann das wunderbar beobachten, wenn man halt auch selber backt. Und einige von euch haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, wie ich gesehen habe. Wenn man einen kleinen Klumpen Teig hat und den dann mit Sauerteig oder halt auch nur Hefe vermengt, dann wird dieser Teig aufgehen. Dieser Teig wird wachsen. Der Teig wird schön locker und weich. Zudem bekommt der Teig auch noch einen anderen, angenehmen, leckeren Geschmack. Jesus, der Menschensohn, sät also diesen Samen aus und dieser Jesus mengt ein bisschen Sauerteig unter eine große Menge von Mehl unter. Und die Pointe dieser Gleichnisse ist glasklar. Das Himmelreich ist zunächst denkbar klein, winzig, das Kleinste, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Doch es wird größer und niemand weiß, wie es einmal enden wird, wie groß es dann wird. Im Orient überhaupt ist damit auch im Alten Testament ist das Bild vom einen mächtigen Baum auch gleichzeitig eine Illustration eines mächtigen Reiches. Und hingegen, diesem Baum wird eigentlich im Orient der Sauerteig negativ gedeutet. Hier nutzt es Jesus aber für ein positives Bild. Bei seinen Hörern könnte das erstmal für Verwirrung gesorgt haben und vielleicht sogar für Empörung. Und vielleicht wollte Jesus das auch, weil der Sauerteig, das, was Jesus untermengt, wirklich bei Menschen Empörung hervorruft. Wofür steht der Samen und der Sauerteig? Auch das gibt uns das Gleichnis, das vorher gewesen ist. Da gibt es eine Hilfestellung. Es symbolisiert das Wort vom Reich. Die zentrale Message von Jesus war doch das kommende Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, so wie Jesus sagt, ist nahe. Es ist ganz nahe. Und wenn Jesus vom Reich Gottes bzw. vom Himmelreich gesprochen hatte, dann will er sagen, dass Gott nun eingreifen wird. Gott wird wirken, er wird handeln, er wird etwas machen. Und dieses Wirken, Handeln und Machen ist nichts, was in einer entfernten Zukunft liegt, sondern es passiert im Hier und Jetzt. Deutlich wird das, wenn Jesus sagt, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das bedeutet, wenn Gott in meinem Leben eingreift, dann ist seine Herrschaft in meinem Leben präsent. Wenn Gott eingreift, dann verändert sich die Situation, dann verändert sich mein Leben, dann verändert sich meine Umgebung oder es verändert sich meine Perspektive auf das, was gerade um mich herum passiert. Es hat eine Veränderung stattgefunden, so wie wenn der Sauerteig den ganzen Teig verändert. So wie wenn aus einem kleinen Samen ein großer Baum hervorgeht. Und so fängt auch die Botschaft Jesu ganz klein an. Die Botschaft von einem liebenden Gott, der will, dass ich in sein Reich komme. Er will das, weil er nicht will, dass wir in den Tod rennen. Denn wenn wir nicht in sein Reich sind, dann bedeutet das für uns unseren ewigen Tod. Wenn wir unter seiner Herrschaft stehen, also wenn das Reich Gottes in meinem Leben präsent ist, dann erwächst daraus etwas Großes oder ein Meer, so wie ein Baum oder eine große Menge durchsäuert wird. Das heißt, Reich Gottes wird immer größer. Reich Gottes wird immer mehr. Man könnte aber auch die Begrifflichkeit Reich Gottes austauschen mit Leben. Leben wird immer mehr. Klaus Hager, ein frommer Theologe, hat in einem seiner Bücher, das heißt, was Jesus wirklich lehrte, verschiedene Stellen verglichen und kam dann zu diesem Schluss, dass die Wörter Reich Gottes mit Leben austauschbar sind. Wenn Jesus von Hineingehen in das Reich spricht, meint das zugleich auch Hineingehen in das Leben. Wenn Jesus vom Reich Erben redet, dann meint das zugleich auch das Leben erben. Und es gibt noch mehr Stellen. Für uns ist nun wichtig, dass Leben immer mehr wird. Im Reich Gottes gibt es immer mehr Leben. Wenn Gott in mein Leben wirkt, dann bedeutet das, dass ich Leben von ihm bekomme. Und dieses Leben wird immer größer. Es wächst in die Ewigkeit hinein. Leben wird immer mehr und immer mehr, immer größer und größer. Und jetzt ist die Frage natürlich für uns, wie äußert sich das? Wie erkennt man das Leben beziehungsweise, dass das Reich Gottes, seine Herrschaft wächst? Nun einmal wird es ganz konkret bei mir selbst sichtbar. Der Glaube verwandelt das Leben des Einzelnen. Da, wo vorher etwas Schlechtes gewesen ist, wo Hass, Geiz und andere negativen Dinge in mir gelebt haben, ihr Unwesen getrieben haben, da, wo Sünde war, da verwandelt Jesus uns zum Guten. Aber auch auf der gesellschaftlichen und sozialen Ebene hat die verwandelnde Kraft des Glaubens Wirkung. Die Stellung der Frau wurde immer mehr angehoben. Da, wo Frauen vorher missachtet wurden, ist jetzt Respekt. Vor 2000 Jahren wurde eine Frau ganz anders wahrgenommen als heute. Die Haltung zu Schwachen und Kranken hat sich geändert. Früher hat man sich über diese eher geärgert, man hat sie verachtet und man hat sie als lästig empfunden. Krankgeborene Kinder wurden ausgesetzt oder sogar getötet. Heute achtet man die Menschenwürde. Ja, ich weiß, auf der ganzen Welt ist es noch nicht perfekt und auch hier in Deutschland läuft es nicht perfekt. Aber der Baum wächst. Er wächst von Tag zu Tag und der Teig, der geht immer noch. Und das endgültige Ergebnis steht noch aus. Eine Senfkorngroße Frage, die ich noch stellen mag, ist, wie wächst denn dieser Baum ganz praktisch? Wie geht der Teig auf? Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, hat er auch immer einen ethischen Anspruch, an seine Hörer. Und das bedeutet auch an mich. Für Jesus geht es nicht nur darum, dass wir einfach nur Empfänger des Lebens sind, sondern auch Geber. Wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, dann sollen wir uns auch so verhalten, dass wir in seinem Herrschaftsbereich leben. Wir sollen seine Gebote halten, wir sollen seine Maßstäbe leben. Und konkret bedeutet das, dass wir aufgefordert sind, auch anderen Menschen Jesu Botschaft zu sagen. Diese Botschaft, die zum Leben hinführt. Nur seine Botschaft bringt auch das Leben zu den Menschen. Da, wo das Leben von Menschen gefährdet ist, müssen wir handeln. Wir können es nicht einfach zulassen und zuschauen, wenn böse Dinge in der Welt, in Deutschland, in Wiesbaden vor unserer Haustür passieren. Wenn ein Kind in Afrika als Sklave verkauft wird, dann müssen wir etwas dagegen tun. Ohne selbst dorthin zu fahren, wir können das auch von hier aus tun, indem wir auch verschiedene Menschen, die das so auf dem Herzen haben, unterstützen oder Organisationen. Organisationen, die den Menschenhandel in dieser Welt bekämpfen. Hier vor Ort können wir es auch ganz konkret machen. Wenn mein Klassenkamerad oder mein Kollege gemobbt wird, dann sollte ich aufstehen und das Unrecht ansprechen. Es geht nicht, dass Menschen erniedrigt und beleidigt werden. Menschen haben Würde und diese muss geschützt werden. Gott will Leben schützen und er möchte es wachsen lassen. Und er lässt es oder er nutzt dazu seine Botschaft von Reich Gottes. Wenn wir dieses Bild von einem Baum des Lebens bejahen, wenn wir die Welt mit der Botschaft Gottes durchsäuern wollen, dann liegt es auch an uns, Gottes Willen auszuführen. Wenn wir den Willen Gottes tun, dann passiert genau das, was die Bilder beschreiben. Das Reich Gottes wächst zu einem großen Baum, das aus einem kleinen Senfkorn entstanden ist. Zu einem durchsäuerten Teig. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, Teil dieser Ausbreitung des Reiches Gottes zu sein. Wir können uns davon inspirieren lassen, dass auch kleine Schritte und kleine Taten große Veränderungen bewirken können, wenn wir sie mit Gottes Liebe und Kraft tun. Lasst uns also unseren Glauben nicht nur für uns behalten, sondern ihn mit anderen teilen und uns dafür einsetzen, dass Gottes Reich sich in unserer Welt ausbreitet, im Hier und Jetzt. So können wir dazu beitragen, dass immer mehr Menschen die Liebe und das Heil Gottes erfahren und sich ihm zuwenden. Amen.